Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Heute sprechen wir über ein Thema, das ihr euch so oft gewünscht habt wie kein anderes und das gleichzeitig zu den komplexesten gehört, die antihormonelle Therapie. Kaum eine Behandlung wirft so viele Fragen auf, sorgt für so viel Verunsicherung und begleitet Betroffene über einen so langen Zeitraum. Und genau deshalb haben auch wir uns für diese Folge besonders viel Zeit genommen. In der Vorbereitung, aber auch jetzt im Gespräch. Denn wir wissen, antihormonelle Therapie ist kein Randthema. Sie beeinflusst den Körper, den Alltag, die Lebensqualität und oft auch das eigene Selbstbild. In dieser Folge wollen wir ganz genau hinschauen. Was ist antihormonelle Therapie eigentlich? Wann wird sie eingesetzt? Wie wirkt sie? Warum dauert sie oft so lange? Und vor allem, was bedeutet es ganz konkret für die Frauen, die sich ihr täglich aussetzen? Wir sprechen offen über Nebenwirkungen, über Ängste, über Strategien im Umgang damit und darüber, wo man Hilfe und verlässliche Informationen finden kann, wenn es schwierig wird. Und deshalb freue ich mich so sehr, heute zwei absolute Expertinnen bei mir zu haben, die dieses Thema nicht nur fachlich, sondern auch menschlich sehr, sehr ernst nehmen. Liebe Agnes, liebe Christine, schön, dass ihr da seid.
Ja, moin, hallo aus dem hohen Norden.
Hallo.
Hallo ihr beiden. Ich mache es nochmal ganz korrekt und formell und stelle euch nochmal ganz kurz vor. Agnes Knob-Höhler und Dr. Christine Dörfling, ihr seid beide Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe und seid Teil des ärztlichen Teams der Hammklinik Nordfriesland in St. Peter-Ording, wie man ja gerade schon an deinem Moin, Agnes, schön gehört hat. Und ich möchte euch wirklich ganz doll danken, auch jetzt im Voraus schon. Ich weiß, wie sehr ihr euch auf diesen Podcast vorbereitet habt. Wir stehen wirklich so lange schon im Kontakt wie noch für keine Podcast-Folge. Und das ist positiv gemeint, weil ich weiß, wie wichtig euch das Thema auch ist. Und ihr seid die, die tagtäglich mit den Betroffenen genau über dieses Thema sprechen und die eben auch der Meinung sind, dass dieses Thema einfach angesprochen werden muss und einer großen Aufklärung bedarf.
Genau, wir haben uns gut darauf vorbereitet. Es ist und bleibt ein großes Thema, das ist es.
Allerdings. Bevor wir aber starten, ich weiß, dass es auch für euch euer erster Podcast ist. Am Anfang habe ich ja immer drei kleine Fragen für euch, um die ganze Stimmung so ein bisschen aufzulockern, vielleicht ein bisschen Nervosität zu nehmen. Sind aber auch ganz leicht. Ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. Was gab es denn bei euch heute zum Frühstück?
Nicht so viel. Ich bin kein großer Frühstücker. Es gibt 1 bis 2 Tassen Milchkaffee. Dann gab es Melone und es gab einen Erdnuss-Schokoladenkuchen. Das war vom Buffet, weil ich heute Morgen in der Klinik gefrühstückt habe.
Erdnuss-Schokoladenkuchen, so.
Es sah so selten aus, habe ich mir genommen.
Lecker. Und du, Christine?
Ja, wieder der Espresso mit Milch und Zucker, den ich jeden Morgen trinke und dann ein Dinkel-Vollkornbrot mit Frischkäse India und Putenbrust.
Klingt aber auch lecker hier. Agnes nickt auch zustimmend.
Gesund.
Ja, klingt wirklich gut bei euch. Zweite Frage, gibt es etwas, worauf ihr euch dieses Jahr so richtig freut?
Ja.
Verrätst du uns auch, worauf?
Ich werde das erste Mal in meinem Leben eine Kajaktour mitmachen.
Wow. Und wo?
In Polen.
Oh, wow.
Ich werde jetzt nicht verraten, wo, weil das ist ein ziemlich selten bekajaktes Gebiet und das werde ich deshalb nicht verraten.
Nicht, dass wir hier Influencer sind und auf einmal Scharen an Touristen genau dorthin reisen.
Genau.
Finde ich gut, finde ich vernünftig. Hast du auch irgendwas ganz Tolles dieses Jahr, Christine?
Ja, ich liebe ja Nordfriesland und liebe den Strand. Dennoch freue ich mich sehr darauf, dass meine Nichte ihren ÖFJ-Platz auf Spiekeroog bekommen hat und ich sie da im Oktober besuchen werde.
Ach, schön.
Und das hat sie jetzt gerade vor 2 Tagen oder vor 1,5 Tagen die Zusage bekommen. Und als sie ihr Praktikum dort gemacht hat, da habe ich sie auch besucht und die Insel kennengelernt. Und ich freue mich schon im Oktober eine Woche bei Wind und Wetter auf Spiekeroog zu wandern.
Oh, das klingt aber auch schön. Da habt ihr schöne Ziele dieses Jahr. Sehr gut. Und die letzte Frage, was ist für euch im Alltag so ein kleiner Moment, der euch immer so richtig gut tut?
Für mich ist der Moment, dass ich gerade so nach Feierabend im Sommer nochmal hier in einem nahegelegenen Fluss schwimmen gehe. Ich schwimme gerne. Und das ist dann draußen. Das finde ich so schön entspannend.
Schön.
Ja, und bei mir ist es auch das Wasser. Ich bin ja nicht durch Zufall hier auf der Eiderstedter Halbinsel. Und ich liebe es einfach in der hellen Jahreszeit nach getaner Arbeit die Outdoor-Hose anzuziehen und eine lange Strandwanderung zu machen. Am liebsten im Sommer mit den Knöcheln im Wasser, direkt an der Flutkante. Und das ist einfach wie Urlaub.
Und ihr lebt genau dort, wo viele, viele, viele andere Urlaub machen.
Genau.
Ja. Sehr schön. Das war doch ziemlich leicht für den Beginn. Für den Beginn was Schönes, Leichtes, weil das Thema, mit dem wir uns ja heute auseinandersetzen, das ist ja gar nicht so leicht und beeinflusst die Betroffenen nicht nur kurzfristig, sondern häufig über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Ich glaube aber trotzdem, dass diesen Podcast ja auch viele Patientinnen oder in dem Fall Patientinnen hören, die vielleicht noch an einem ganz anderen Punkt sind, die vielleicht auch kurz nach der Diagnose stehen, sich mit dem Thema antihormonelle Therapie vielleicht das erste Mal befassen und noch gar nicht so abschätzen können, was das Ganze eigentlich beinhaltet, was da auf sie zukommen könnte und wie sie sich vielleicht auch darauf vorbereiten können. Deswegen machen wir heute diesen Podcast. Und ich würde gerne auch ganz am Anfang mit einer Begriffseinordnung starten, also mit der Frage, was versteht man eigentlich unter antihormoneller Therapie und bei welchen Krebsarten wird sie eingesetzt?
Ja, also unter antihormoneller Therapie versteht man eigentlich die medikamentöse Behandlung, ja, des ganzen Körpers letztlich. Und zwar die medikamentöse Behandlung mit zum Beispiel Tabletten oder Spritzen, sodass die Produktion von Hormonen im Körper oder die Wirkung von Hormonen im Körper gehemmt wird, um das Ziel zu erreichen, dass man das Wachstum von Tumoren, die hormonabhängig sind, wie zum Beispiel Brustkrebs oder auch Prostatakrebs, gestoppt werden kann oder verlangsamt werden kann. Es ist also eine Therapie, die im gesamten Körper wirksam ist. Und es sollen Tumorzellen bekämpft werden, die auf Hormone angewiesen sind. Ohne diese Hormone können diese Tumore nur schwer oder gar nicht wachsen oder die Zellen können sich nicht teilen und sterben damit wieder ab. Damit soll das Rückfallrisiko gesenkt werden.
Mhm. Das heißt, es ist dann wirklich nur bei den Krebsarten, die überhaupt eine Auswirkung auf die Hormone oder wo die Hormone eine Auswirkung auf den Krebs haben.
Ja, es ist wichtig, dass man genau untersucht und das wird ja bereits bei der Probenentnahme gemacht, bei der sogenannten Stanzbiopsie oder Vakuumbiopsie, wo Zellen entnommen werden aus dem Tumor. Da wird schon die Hormonabhängigkeit getestet. Ah, okay. Das wird sozusagen außerhalb des Körpers schon getestet, um zu sehen, ob die Tumoren Östrogen und Progesteron sensibel sind. Das sind die beiden hauptweiblichen Hormone, um zu sehen, ob eine antihormonelle Therapie eine Wirksamkeit zeigen würde. Wenn diese antihormonelle Wirksamkeit gar nicht da wäre, also wenn sozusagen das gar nicht ansprechen würde, dann würde man diese Therapie auch nicht geben, weil sie dann ja Nebenwirkungen hätte. Aber keine Hauptwirkung. Man hätte also nur Nachteile dadurch, aber keine Vorteile. Das ist also elementar wichtig, dass man das testet und das wird aller Regel nach im Vorfeld gemacht. Das heißt, man nimmt in der Regel ja eine Probe aus dem Tumor, wenn man ihn in der Mammographie oder im Ultraschall oder bei der Tastuntersuchung festgestellt hat. Und an dieser Probe, an dieser Stanzbiopsie werden denn die Östrogen- und die Progesteronrezeptoren bestimmt, und zwar sowohl qualitativ, also ob sie ausgeprägt sind oder nicht, als auch quantitativ, das heißt, man guckt, wie hoch sie ausgeprägt sind. Da gibt es einen bestimmten Score, der ermittelt wird, um zu sehen, ob sie hochpositiv sind oder niedrigpositiv sind.
Aber wir können es quasi ganz knapp runterrechnen. Es sind nur Frauen, die davon betroffen sind, von einer antihormonellen Therapie, oder gibt es auch Männer, die eine antihormonelle Therapie machen können?
Beim Prostatakarzinom, also beim Prostatakrebs, von dem man manchmal auch sagt, es wäre sozusagen das Analogon, also das wäre sozusagen das, was bei Frauen der Brustkrebs ist, wird manchmal gesagt, ist bei Männern das Prostatakarzinom. Auch in der Häufigkeit ist es ja eine sehr häufige Erkrankung. Und da gibt es auch antihormonelle Therapien. Teilweise sind das sogar Therapien, die der Brustkrebstherapie recht ähnlich sind, wirken aber natürlich beim Mann etwas anders und die Indikationsstellung ist auch etwas anders, aber grundsätzlich gibt es das auch bei Männern.
Okay, gut zu wissen.
Genau, man sagt so ungefähr 1% der Brustkrebserkrankungen sind bei Männern. Und auch dort ist dann aber das Gleiche, was Christine eben erklärt hat, wenn man eine Standesbiopsie bei einem Mann aus der Brustdrüse machen würde. Und da kann man dann auch genau die Untersuchungen machen, die Christine eben geschildert hat. In dem Fall, wenn ein Mann eine Brustkrebserkrankung hätte, wäre theoretisch möglich, dass auch dort die Abhängigkeit von Östrogen und Progesteron, das sind die weiblichen Hormone, dass diese Abhängigkeit da wäre. Und dann würde man auch Männern diese Hormonentzugstherapie für Brustkrebs genauso wie für die Frauen die gleiche Therapie geben.
Super. Welche Arten der antihormonellen Therapie gibt es denn? Du hast ja jetzt eben von Tabletten und Spritzen gesprochen, aber ich denke, das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter aufbrechen und da gibt es bestimmt verschiedene Unterkategorien, oder?
Es gibt einmal das Tamoxifen. Das Tamoxifen ist ein Medikament, was es schon länger gibt, seit den 80er Jahren. Und das Tamoxifen gibt man zum Beispiel bei Frauen, die noch vor den Wechseljahren sind, als antihormonelle Therapie. Die Dauer der Behandlung ist bei den antihormonellen Therapien in der Regel 5 Jahre. Da gibt es aber Unterschiede. Es gibt auch manchmal die Situation, dass man empfiehlt, 7 Jahre lang zu behandeln. Und sogar in Einzelfällen 10 Jahre. Das sind aber eher Raritäten. Tamoxifen ist also das bewährteste und älteste Medikament, was es in der Hinsicht gibt. Und das Letrozol oder Anastrozol, Aromatasehemmer, sind Medikamente, die es seit den 90er Jahren gibt, die also etwas neuer sind und etwas andere Indikationen haben. Aber letztlich sind es auch immer alternative Möglichkeiten, die man hat. Die sogenannten Aromatasehemmer wirken eben ein bisschen anders und haben auch ein etwas anderes Nebenwirkungsspektrum.
Genau, dann gibt es noch mehr außer diesen zwei Substanzgruppen, die Christine eben genannt hatte. Also die eine war ja das Tamoxifen, das andere sind die sogenannten Aromatasehemmer. Man hat dann jetzt noch etwas entdeckt. Die Forschung beim Brustkrebs geht ja immer weiter. Man hat, ich sage jetzt einmal den Oberbegriff, CDK4/6-Inhibitoren gefunden. Was heißt
Wow,
das
was
genau?
für ein wahnsinniges Wort oder Buchstaben- und Zahlenkonstrukt.
Genau. Was heißt das? Die Forschung hat inzwischen entdeckt, dass nicht nur dort, wo die Rezeptoren sind von den Tumorzellen, das ist an der Oberfläche der Zellen, dass man dort angreifen kann, sondern man hat sozusagen das Innenleben, diese Signalwege, die in den Zellen den Stoffwechsel machen, die hat man weiter untersucht. Und die Stoffwechselvorgänge innen drin werden durch verschiedene Kinasen, das sind Eiweiße, ich erkläre das nur, um dieses K zu erklären, durch verschiedene Kinasen gesteuert. Und die würde man jetzt beeinflussen mit diesen, daher kommt diese Abkürzung CDK4/6 Hämmern. Man hemmt also diese Stoffwechselwege. Die Medikamente dazu, die klingen genauso kompliziert wie der Oberbegriff. Ich sag's jetzt einmal, weil die neuen Medikamente alle so seltsame Namen haben. Das erste Medikament vom Inhaltsstoff her war das Palbociclib, der Handelsname Ibrance oder Ibranze ausgesprochen. Dann kam das Abemaciclib, immer ein Ib am Ende. Der Handelsname ist das Verzenios. Und als neuestes sozusagen ist der Inhaltsstoff Ribociclib. und der Handelsname Kiskali. Das Prinzip ist immer das gleiche, diese Stoffwechselwege in den Zellen zu hemmen. Und man nimmt diese Medikamente zusätzlich überwiegend zu den Aromatasehämmern, aber das Abemaciclib nimmt man auch zum Tamoxifen, also man verstärkt damit die Wirkung von dem Hormonentzug. Können wir später nochmal drauf eingehen. Das war sozusagen das dritte. Die nächste Antihormonwirkung kann ich erreichen, indem ich die Eierstöcke in die Ruhephase versetze. Das gibt zum Beispiel Spritzen, um die Eierstöcke ruhig zu stellen, die im Volksmund sogenannte Wechseljahresspritze. Damit werden die Eierstöcke außer Funktion gesetzt. Also so wie es wäre, wenn man von Natur aus in die Wechseljahre kommen würde, dann geben die Eierstöcke ja die weiblichen Hormone nicht mehr ab und dann kommen, wenn man das Alter erreicht hat, von Natur aus die Wechseljahre und mit dieser Spritze würde es dann sozusagen sofort erreicht. Das sind eigentlich die vier großen Möglichkeiten, Hormone zu entziehen. Und was ich aber trotzdem noch erwähnen möchte, ist, wenn nicht natürlicherweise die Wechseljahre eintreten, sondern wenn zum Beispiel eine Frau die Regel, also vor den Wechseljahren war, die Regel noch bis zur Chemotherapie hatte und man gibt eine Chemotherapie, dann sind die Eierstöcke auch sozusagen in Ruhezustand versetzt. Und dann ist das gleiche, als wenn man von Natur aus in die Wechseljahre gekommen wäre. Auch das ist ein Hormonentzug. Wenn die Eierstöcke durch eine Chemotherapie die Funktion eingestellt haben, auch dann kommen die Wechseljahresbeschwerden. Auch zum Teil ohne, dass man diese eben genannten Hormonentzugstherapien ansetzt. Das sind so die vier beziehungsweise fünf Arten, Hormone zu entziehen.
Das ist echt schwere Kost. Ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, weil auch für mich, das sind ja Begriffe, die man doch nicht täglich hört, aber es ist wichtig, auch für die Patienten zu unterscheiden, was vielleicht das Richtige für sie ist. Ich würde versuchen, das Ganze mal ganz kurz runterzubrechen und zusammenzufassen. Tamoxifen wird vor den Wechseljahren verabreicht. Aromatasehemmer, da habt ihr gesagt, das ist nochmal eine andere Wirkung. Die CDK4/6 sind Hemmer von Eiweiße. Dann gibt es die Wechseljahresspritze und es gibt den Hormonentzug durch Chemotherapie.
Genau, wobei der Hormonentzug durch Chemotherapie nicht absichtlich, also nicht mit dem Ziel, die Hormone zu entziehen, gemacht wird, sondern die Chemotherapie wird gemacht, um die Tumorzellen zu unterdrücken im Wachstum. Aber es werden halt auch die Zellen in den Eierstöcken in der Vermehrung gehemmt und das ist sozusagen ein Nebenprodukt dann der Hormonentzug.
Genau.
Und zum Tamoxifen ist noch zu sagen, das Tamoxifen kann man vor den Wechseljahren geben. Man kann es auch nach den Wechseljahren geben. Es ist eben, ich sag mal, ein klassisches Medikament für junge Brustkrebspatienten vor den Wechseljahren, weil das Letrozol zum Beispiel ein gängiges Medikament der Gruppe der Aromatasehemmer vor den Wechseljahren nicht isoliert gegeben werden darf. Das Letrozol ist ein Medikament, was man nach den Wechseljahren gibt, wobei die Definition Wechseljahre heißt jetzt, wenn zum Beispiel, wie Agnes eben sagte, durch die Chemotherapie die Wechseljahre ausgelöst worden sind und die Patientin eben nicht mehr blutet, dann ist sie in den Wechseljahren, auch wenn sie vielleicht noch jung ist. Und das Letrozol darf man eben nur geben, wenn die Patientin hormonell nicht mehr vor den Wechseljahren ist. Okay. Wenn sie noch vor den Wechseljahren ist und sie bekommt Letrozol, dann bekommt sie immer ein zusätzliches Medikament dazu, nämlich diese sogenannte Wechseljahrsspritze, die Agnes eben erwähnt hat, Enantone, Zoladex. Das sind bestimmte Stoffe, die in die Bauchdecke gespritzt werden, meistens alle 4 Wochen und die eben sozusagen verstärkend noch wirken, um die Hormonsituation eben zu unterdrücken, so dass die Hormonlage wie bei einer Frau nach den Wechseljahren ist, damit das Letrozol auch so wirken kann, wie es wirken soll. Wenn man das nämlich nicht machen würde, dann wäre die Wirkung des Letrozols nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt, es ist eben sehr komplex, dass man eben, wenn man vor den Wechseljahren nicht Tamoxifen gibt, sondern zum Beispiel Letrozol, dass man dann eben zusätzlich diese Wechseljahrsspritze auf jeden Fall geben muss.
Es wird dann klarer, ich erkläre es in unserem Gesprächskreis oft so, wenn man sich vorstellt, Tamoxifen war das erste Medikament und das funktioniert wie das Östrogen. Das setzt sich in den Östrogenrezeptor, kommen wir später noch drauf. Und dann hat man etwas später die Aromatasehemmer entwickelt und wenn man sagt, man kann die, konnte die primär, also von Anfang an nur Frauen geben, die durch waren mit den Wechseljahren. Und die Frauen merken, obwohl sie durch sind mit den Wechseljahren, mit dem Aromatasehemmer plötzlich wieder die Wechseljahresbeschwerden. Woher kommt das? Es waren doch schon keine Hormone mehr da, wenn die Eierstöcke doch eh schon durch die Wechseljahre in Ruhe waren. Und die Erklärung ist die, wir Frauen stellen auch nach den Wechseljahren noch Östrogen her, und zwar im Muskel- und Fettgewebe. Und dort setzen die Aromatasehemmer an und unterdrücken dann, obwohl ich schon durch die Wechseljahre durch bin, das Östrogen, das im Muskel- und Fettgewebe entstehen will. Das ist das Wirkprinzip dann von den Aromatasehemmern. Und ich kann einer Frau, die vor den Wechseljahren ist, nicht einfach das unterbinden im Muskel- und Fettgewebe mit den Aromatasehemmern, weil bei ihr die Eierstöcke noch funktionieren. Die Eierstöcke würden das merken und würden umso mehr Östrogen produzieren. Das geht nicht. Da würde ich nämlich den Kreislauf andersrum anregen. Und das ist das, was Christine eben gesagt hat. Wenn ich einer Frau vor den Wechseljahren wirklich dann einen Aromatasehemmer geben will, muss ich sie künstlich in die Wechseljahre versetzen mit der Spritze. Das war nochmal andersrum.
Wow.
Physiologie des weiblichen Zyklus.
Finde ich aber total wichtig, dass wir da überhaupt erstmal anfangen, weil ich glaube, da ist eigentlich schon der Punkt, wo viele Fragezeichen einfach entstehen. Man bekommt dann eben ein Medikament verschrieben mit so einem kryptischen Wort, wie ihr sie gerade eben wunderbar vorgetragen habt. Aber das fand ich jetzt super spannend und auch sehr wichtig, auch wenn es jetzt, glaube ich, für den Anfang echt schwere Kost war. Ihr habt es ja jetzt eben schon mal so ein bisschen auch angesprochen, wie diese Therapie auf die Krebszellen wirkt. Darum geht es ja jetzt eigentlich, warum man das Ganze ja überhaupt macht. Könnt ihr da das Ganze noch ein bisschen erklären?
Genau, also das Erste, wir fangen wieder vorne an chronologisch, das Tamoxifen spielt sozusagen Östrogen. Eigentlich würde sich das Östrogen außen an eine Tumorzelle ansetzen und würde die Tumorzelle anregen, sich zu vermehren, und das will man ja nicht. Und indem das Östrogen in diesem Rezeptor, also in dieser Schlüssellochfunktion, dort sich einfügt in die Zelloberfläche, wird innen drin in der Tumorzelle aber der Stoffwechsel geblockt und die Tumorzelle kann sich nicht vermehren. Der Gedankengang beim Tamoxifen ist sozusagen, wie passt da wie ein Schlüssel ins Schloss und dann wächst die Zelle nicht weiter. Die Aromatasehemmer, also zum Beispiel Letrozol und Anastrozol, das haben wir eben ja schon einmal angerissen. Das ist die Entstehung vom Östrogen im Muskel- und Fettgewebe. Und dazu wäre jetzt noch zu sagen, das ist ein ganz langer Stoffwechselweg. Und auch da gibt es wieder viele Eiweiße, die diese Stoffwechselwege machen. Und der letzte Schritt von den Vorstufen zum Östrogen ist das Eiweiß, das sich Aromatase nennt und die wird gehemmt. Deshalb sind das dann Aromatasehemmer als Oberbegriff. Und dann hatten wir ja diese Verstärker, die halt mit den tollen Namen, die Palbociclib und Ribociclib und so weiter heißen. Das hatte ich eben schon mal umrissen, dass man da die Stoffwechselwege in den Zellen kennt. Inzwischen Proteinkinasehemmer sind letzten Endes dann die Medikamente und diese Stoffwechselwege auf der Innenseite von der Zelle, die werden weiter gestört. Man weiß nämlich, das ist auch erst in den letzten Jahren dann das Ergebnis von den Forschungen gewesen, wie die Stoffwechselwege der Tumorzellen oder von Zellen generell auf der Innenseite von der Zelloberfläche laufen. Und man hat dann gemerkt, dass Tumorzellen besonders aktiv sind, in der Vermehrung aktiv, aber auch in der Entwicklung, sich zum Beispiel gegen die Medikamente als resistent zu entwickeln. Und wenn man diese Signalwege auf der Innenseite der Zelle, ich sage es jetzt ganz bildlich, wenn man die stört, dann ist die Fähigkeit der Vermehrung gestört, verstärkt gestört, und dann ist aber auch die Fähigkeit gestört, eine Resistenz gegen die Antihormontherapie zu entwickeln. Das heißt, die Wirkung von diesen CDK4/6-Hämmern ist eine Verstärkung der Antihormontherapie und auch ein Unterbinden von Resistenzentwicklung. Mhm. Auch wieder schwere Kost.
Mhm. Ja, aber du erklärst es schön langsam, so dass auch ich als Nichtmediziner das doch verstehe.
Okay, danke.
Die Wechseljahresspritz hatten wir ja auch erklärt, das habt ihr ja gesagt, auch in Verbindung mit dem Aromatasehemmer und die Chemotherapie, das habt ihr ja auch gesagt, das ist ja nur ein Nebenprodukt der Chemotherapie, der Hormonentzug in dem Zusammenhang an den Eierstöcken.
Genau, aber vielleicht interessieren sich deshalb auch Frauen, die jetzt nach einer Chemotherapie die Wechseljahressymptome haben, auch für den Podcast und können sich ja dann auch die Hilfen, die man da jetzt rausziehen kann, dann anhören.
Ganz genau. Ihr habt es ja schon gesagt, einnehmen tut man die Therapie oral als Tablette oder als Spritze. Gibt es da noch andere Möglichkeiten und wie häufig muss man die einnehmen? Einmal am Tag, mehrmals oder einmal in der Woche?
Die meisten Therapien werden über Tabletten gegeben und die nimmt man dann, Tamoxifen zum Beispiel gibt man einmal am Tag oder die Aromatasehemmer auch. Die Wechseljahresspritze, die wird in der Regel alle 4 Wochen gegeben. Es gibt auch solche Präparate, die man nur alle 3 Monate spritzt. Da ist sozusagen die Dosis von 3 Monaten drin. Und die werden mit einer Spritze, das ist ein Implantat, ein kleines, wird das vom Arzt in die Bauchdecke gespritzt. Eben in der Regel alle 4 Wochen. Mal die rechte Bauchdecke, mal die linke. Und die CDK4/6-Inhibitoren, da ist Agnes wieder die Expertin, das nochmal auszuführen.
Genau, sehr übersichtlich, das Abemaciclib mit dem Handelsnamen Verzenios, das wird jeden Tag eingenommen, also das ist einfach. Und die beiden anderen, ich sag nochmal die Namen, weil ja, man kann da langsam auch ein Rap draus machen, Palbociclib und Ribociclib, die werden eingenommen, sehr übersichtlich wie die Pille, 3 Wochen nehmen, 1 Woche Pause.
Das kann man sich gut merken. Ja, leider alle.
Genau.
Christine, du hast eben bei dem Tamoxifen schon unglaublich lange Einnahmephasen genannt, von 5 Jahren, 7 Jahren bis zu 10 Jahren. Da habe ich nur gestaunt und dachte mir so, Wahnsinn, so lange muss man diese Therapie einnehmen. Ist das bei allen Antihormontherapien so, dass die Therapiedauer so lange ist? Und warum eigentlich?
Wir sprechen jetzt ja vom Brustkrebs und nicht von Vorstufen, sondern vom Brustkrebs. Und da ist es tatsächlich so, dass die Therapiedauer in der Regel mindestens 5 Jahre ist. Das heißt, manchmal ist es so, dass man empfiehlt, 5 Jahre das eine Medikament zu geben. Manchmal empfiehlt man auch nach 2 oder 3 Jahren den sogenannten Switch auf ein anderes Medikament. Und zwar dann ist es meistens eine andere Stoffklasse. Zum Beispiel, dass man mit Tamoxifen beginnt und nach 2 bis 3 Jahren auf einen Aromatasehemmer wechselt. Oder den inversen Switch, das heißt, dass man mit einem Aromatasehemmer beginnt und nach 2 bis 3 Jahren auf Tamoxifen wechselt. Diese Therapieentscheidungen werden in den Fallkonferenzen getroffen. Das sind keine Entscheidungen, die man so aus der hohlen Hand macht, sondern das Brustzentrum konferiert ja jeden Fall durch. Das heißt, da werden die ganzen Experten zusammengetrommelt, die Radiologen, die Internisten, die Pathologen, ganz wichtig, der Operateur oder die Operateurin, Strahlentherapeut, Hämato-Onkologen, und die machen zusammen ein Protokoll, also ein Konferenzprotokoll, wo eben diese Empfehlung schriftlich auch festgehalten wird. Und das ergibt sich natürlich aus den Studien. Das heißt, da sind die Experten, die die ganzen Studien kennen und wissen, bei welchem Tumorbild man welche Therapie empfehlen würde. Und das ist dann sozusagen das, was am Ende dann als Empfehlung aufgeschrieben wird. Da werden auch Kontraindikationen berücksichtigt. Das heißt eben auch Erkrankungen, die einen dazu bringen, zu sagen, dieses Medikament wäre jetzt ungeeignet. Es gibt Tumoren, wo man auch auf 7 Jahre in der sogenannten verlängerten Adjuvanz behandelt. Das heißt, die Therapie wird noch um 2 Jahre verlängert bei bestimmten Kriterien. Und man hat auch in Einzelfällen bis 10 Jahre behandelt. Das ist aber, sind Raritäten und das, da gibt es wirklich nur sehr wenige Patienten, die dafür in Frage kommen, dass der Nutzen stärker ist als die Nebenwirkungen, so dass man das mittlerweile ein bisschen vernachlässigen kann. Aber diese verlängerte Adjuvanz, die ist durchaus mit den 7 Jahren auch gängig. Man muss dazu sagen, dass die Empfehlung, die ausgesprochen wird, die gilt sozusagen für den jetzigen Zeitpunkt. Die Experten haben ja Fortbildung und Kongresse in Jahresabständen oder 2 Jahresabständen und da wird dann werden die neuesten Studien mit einbezogen und auch neue Empfehlungen ausgesprochen. Das heißt, wenn einer Patientin heute empfohlen wird, 5 Jahre ein bestimmtes Medikament zu nehmen, dann kann es sein, dass wir in 3 Jahren andere Empfehlungen haben. Dass es vielleicht auch noch neue Medikamente dazugekommen sind oder dass die Empfehlungen sich ändern. Wir wissen also nicht, was jetzt in 3 oder 5 Jahren ist. Das wird immer wieder aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Wir wissen aber zum jetzigen Zeitpunkt, dass die meisten Patienten 5 Jahre behandelt werden.
Also ich meine, 5 Jahre Tabletten einnehmen ist schon so nicht unbedingt schön, muss man sagen. Wenn man aber weiß, es hilft, macht man ja alles. Nur wir würden heute nicht über das Thema sprechen, wenn es mit dem Tablettennehmen getan wäre, sondern es geht ja darum, dass die antihormonelle Therapie leider sehr viele Nebenwirkungen aufweist, unter denen die Patientinnen dann einfach auch über diesen langen Zeitraum der Therapiedauer eben leiden. Unter welchen Beschwerden oder welche Nebenwirkungen sind denn am häufigsten zu beobachten?
Am häufigsten zu beobachten sind letztlich die Wechseljahrsbeschwerden. Und Wechseljahrsbeschwerden, da denkt man in erster Linie erstmal an Hitzewallungen, aber es ist doch ein sehr viel breiteres Feld. Das eine sind tatsächlich Hitzewallungen, die unter Stress auch noch stärker werden oder Schweißausbrüche, die besonders bei jungen Patienten auftreten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine sehr junge Patientin vielleicht in den 30er Jahren aktuell antihormonell behandelt wird und in die Wechseljahre kommt, dann sind die Wechseljahrsbeschwerden oft natürlich werden sehr stark gespürt, weil der hormonelle Entzug eben sehr deutlich ist. Das heißt auch Schweißausbrüche, nass geschwitzt sein, was auch sehr störend sein kann, kann auftreten. Des Weiteren treten oft Schlafstörungen auf, manchmal auch Durchschlafstörungen. Also man schläft erstmal ein und im weiteren Verlauf kommt es zum nächtlichen Erwachen, zum Beispiel auch mit Herzrasen, Unwohlsein, Druck auf dem Oberbauch, weil das ganze Hormonsystem so ein bisschen durcheinander geraten ist. Nervosität spielt auch eine Rolle, ausgelöst auch durch das Herzrasen zum Beispiel, aber auch ausgelöst einfach durch den hormonellen Entzug bis hin zu auch depressiven Verstimmungen. Die depressiven Verstimmungen können bedingt sein durch ein Gefühl der Erschöpfung oder auch durch Schlafmangel und schlechten Schlaf, der nicht erholsam ist, weil man nachts eben aufwacht und eben dieses Herzrasen hat, die Schweißausbrüche hat. Und auch depressive Verstimmungen im Sinne von ja, so einem Blues, was man manchmal auch so im Herbst merkt, dass man sich so nicht so leistungsfähig fühlt, dass man so ein bisschen traurig ist, sich müde und erschöpft fühlt und auch antriebslos das Gefühl hat, man hat nicht so richtig die Motivation. Das sind auch Nebenwirkungen des Hormonentzugs und damit eben auch Wechseljahrsbeschwerden. Gelenkschmerzen können auch auftreten, auch im Sinne von Morgensteifigkeit. Es gibt Patienten, die sagen, ich fühle mich irgendwie neuerdings wie 80 morgens, dass man sich so, dass man nicht richtig in die Gänge kommt, dass man steif ist, dass die Hände steif sind, dass die Gelenke steif sind, dass die Muskeln so ein bisschen anschwellen und sich nicht so gut bewegen lassen, dass die Knochenschmerzen, die Gelenke schmerzen. Das sind auch Wechseljahrsbeschwerden, die viele den Wechseljahren gar nicht so zuordnen, die aber eben durch die antihormonelle Therapie entstehen können.
Dann, was viele auch bemerken, das Gewicht nimmt zu, obwohl die Essmenge gleich ist. Man kann sich bewegen, so viel wie man will, ist jetzt vielleicht verkehrt gesagt, aber man kann es nicht mehr so gut steuern, gerade so das Bauchfett nimmt zu. Das ist auch eine der Auswirkungen, die gemerkt werden. Und was auch noch auffällt, ist zum Beispiel, das hatte Christina jetzt eben schon angemerkt, mit den Hitzewallungen und dem Herzrasen, es können aber auch Blutdruckwerte sich verändern. Also das ist dann meistens im Sinne von Steigerung von den Blutdruckwerten. Das kann auch eine Auswirkung vom Hormonentzug sein. Dann, das betrifft jetzt in erster Linie das Tamoxifen, dass Veränderungen an den Augen auftreten können, die Sehschärfe oder dass der Augendruck sich verändern kann. Blutwerte, die Leberwerte könnten sich verändern. Es könnte auch eine Thromboseneigung entstehen. Und dann, wir hatten ja schon eingangs gesagt, dass in unserem Körper viele Organsysteme abhängig sind von den weiblichen Hormonen. Wenn ich die entziehe, zum Beispiel, ist dann auch eine Auswirkung auf die Schleimhaut in der Gebärmutter. Die ist ganz klar abhängig von den weiblichen Hormonen. Da kann es Veränderungen geben, aber auch die Haut in der Scheide selbst, dass die zum Beispiel trockener werden kann, auch Schmerzen bei Bewegung, Schmerzen bei Geschlechtsverkehr oder auch weniger Schutz von einer Blasenentzündung, also gehäuft eine Neigung zu Blasenentzündung auftreten können. Also es ist eine ganze Menge, die der Hormonentzug machen kann. Und ich habe mir auch noch auf die Liste aufgeschrieben, weil es ja immer mehr diese schon vorhin genannten Verstärkungstherapien gibt. Da gibt es dann wieder andere Nebenwirkungen, zusätzlich zu den grob genannt Wechseljahresbeschwerden. Zum Beispiel können sich unter den Medikamenten Blutwerte generell verändern, so im Sinne von Absacken der weißen Blutkörperchen, eine spezielle Untergruppe von den weißen Blutkörperchen, die heißen neutrophile Granulozyten, die können besonders absacken. Da muss dann besonders bei den verstärkenden Medikamenten, also bei den CDK4/6-Inhibitoren, drauf geachtet werden. Bei einem bestimmten von diesen verstärkenden Medikamenten muss auf EKG-Veränderungen geachtet werden. Und ein anderes, das wäre das Verzenios, das macht besonders eine Neigung zu Durchfall, also wieder ganz andere Nebenwirkungen. Gehört aber auch im weitesten Sinne dann zu den Nebenwirkungen der Hormonentzugstherapie, weil es damit ja ausschließlich kombiniert wird.
Ist eine ganze Menge. Ich bin wirklich überrascht. Natürlich weiß man von den, ich sag mal, ganz klassischen Wechseljahresbeschwerden, die jetzt ohne Krebstherapie hervorgerufen werden. Was mich aber dann doch wundert, sind diese schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie jetzt eben auch der Einfluss auf das Herz, auf die Leberwerte, auf den Blutdruck und so weiter. Da frage ich mich dann schon, warum wird diese antihormonelle Therapie eigentlich gegeben, wenn so wirklich schwere Nebenwirkungen auch auftreten können? Das ist ja auch gefährlich.
Ja, man muss natürlich gucken, wir haben jetzt erstmal alles aufgelistet an Nebenwirkungen. Das hört sich jetzt so an, wie man einen Beipackzettel von Medikamenten liest. Das erschreckt erstmal. Da möchte man am liebsten alles wegtun und nicht mehr nehmen. Aber man muss erstens jetzt noch genau schauen, wie stark sind die Nebenwirkungen und werden sie auch weniger, da kommen wir ja noch zu. Aber es ist der Sinn von dieser Medikamenteneinnahme, dass man das Risiko eines Wiederauftretens vermindern möchte. Also man möchte die onkologische Sicherheit erhöhen und man hat auch das wirklich sehen können, dass wenn man die Medikamente hinzufügt, dass es wirklich das Wiederauftreten verhindern kann und verhindert. Und zwischen diesem Spannungsfeld stehen wir. Natürlich haben wir Nebenwirkungen, aber wir haben auch die Wirkung. Das ist der gewollte Effekt. Und man möchte natürlich alles tun, alle Therapien hinzufügen, Fachausdruck adjuvante Therapien ist eben schon gesagt worden, um das Risiko möglichst gering zu halten. Das ist das Ziel der onkologischen Behandlung und jetzt natürlich auch in dem Sinne der Hormonentzugstherapie.
Mhm. Erstrecken sich diese Nebenwirkungen dann über diesen gesamten Therapiezeitraum von bis zu 5 Jahren oder mehr? Oder ist das nur am Anfang stark, flacht dann ein bisschen ab? Kann sich das Ganze vielleicht sogar verändern oder verschwinden?
Ist ganz unterschiedlich. Es ist im Grunde ein bisschen so wie bei den Wechseljahrsbeschwerden der Frau, die keine Antihormone nimmt. Da sagt man ja auch, das geht von 0 Tagen bis 10 Jahren. Also das ist tatsächlich unterschiedlich, je nach, ja, nach Typ. Also die einen reagieren mehr, die anderen weniger. Und natürlich spielt das Alter auch eine Rolle. Wenn man einer 80-jährigen Patientin eine antihormonelle Therapie gibt, die eben schon lange durch die Wechseljahre durch ist, dann merkt sie diesen Hormonentzug weniger als die 32-jährige Patientin. Und in der Regel ist es so, dass diese Nebenwirkungen mit der Zeit weniger werden. Also eher am Anfang auftreten, in den ersten Wochen, und dann über den Zeitraum sich der Körper dran gewöhnt. Und man natürlich auch Strategien entwickeln kann, was man tun kann, um die Nebenwirkung abzuschwächen, sodass eigentlich davon auszugehen ist, dass die Nebenwirkungen mit der Zeit oft weniger werden. Versprechen kann man es nicht. Es gibt auch Situationen, wo die Nebenwirkungen so sind, dass man sagt, ich merke da so viel von, da müssen wir überlegen, was man stattdessen geben kann. Dann muss man dem nochmal nachgehen und das nochmal fachärztlich abklären.
Und nach Therapieabschluss, da denke ich jetzt gerade an die von dir angesprochenen jungen Patientinnen, die ja eigentlich noch vor den Wechseljahren war. Wenn die Therapie abgeschlossen ist, werden die Patientinnen dann auch wieder quasi in den Status von vor den Wechseljahren zurückgeholt?
Also sie werden nicht künstlich dazu zurückgeholt, aber sie merken natürlich schon mit jeder Antihormongabe, die wegfällt, dass sich etwas wieder normalisiert, nicht? Also diese Spritzen in die Bauchhaut zum Beispiel, die merkt man, da merkt man schon oft nach so 1-2 Tagen die Nebenwirkungen. Und wenn diese Spritze wegfällt, dann fällt eben auch die Nebenwirkung weg. Das Gleiche gilt ja für die anderen Therapien, dass eben so langsam, aber sicher die Wirkung aus dem Körper rausgeht und sich Dinge normalisieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass eine Patientin, die mit sehr früh in ihrem Leben erkrankt ist, eigentlich immer eine Chemotherapie bekommen hat und die Wirkung der Chemotherapie natürlich auch noch länger im Körper bemerkbar sind. Nicht mit dem Abdrehen der letzten Infusion sind nicht die Nebenwirkungen weg, sondern das dauert länger, sodass es sozusagen ein langer Prozess ist der Normalisierung.
Und je jünger eine Frau ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch das ganze Hormonsystem wieder erholt, also dass auch die Regel wieder eintritt. Das ist ja für viele
sehr junge. Das ist ja auch eine sehr erfreuliche Nachricht, wenn man das jetzt so hört.
Ja, genau. Also das ist nicht erst einmal passiert, dass mir jemand sagte, doch, meine Regel kommt jetzt wieder, freue ich mich, mein Körper funktioniert wieder.
Schön, ja, das ist ja so ein bisschen Normalität dann einfach, die man wieder zurückbekommt, ja. Weil es hört sich ja eigentlich erstmal endgültig an, wenn ihr sagt, ja, es wird künstlich in die Wechseljahre versetzt und man weiß ja eigentlich, ja, wenn man erstmal in den Wechseljahren ist, dann kommt man da nicht mehr wieder raus. Ist aber jetzt dadurch, dass es ja durch die Therapie indiziert ist, eben in dem Fall nicht so. Und das ist ja wenigstens mal ein kleiner Funken Hoffnung.
Genau, also wenn man jünger ist, je jünger der Organismus ist, hatte ich ja eben schon gesagt, kommt man da wieder raus. Und man sollte diese Spritze, die einen in die Wechseljahre versetzt, in jüngeren Jahren, auch nicht alleine so verstehen, dass man in die Wechseljahre versetzt wird, sondern das ist ein Schutz. Also bildlich, ich arbeite viel mit Bildern und Vorstellungen, die Eierstöcke schlafen ein, damit sie geschützt sind und später wieder gut funktionieren können, wenn sie aufwachen sollen. So ist meine Vorstellung davon. Und das funktioniert auch gerade unter Chemo sehr gut. Eine von den Wechseljahresspritzen, dann Chemo geben und weiter noch die Spritzen, ist ein Schutz für die Eierstöcke, als Schutz gedacht.
Ah, dann das ist, ja. Kann man dann vielleicht das auch ein bisschen besser so für sich akzeptieren, dass man diesen Schritt geht?
Ja, es gibt ja auch Patienten, die nach einer Brustkrebserkrankung in jungen Jahren und nach durchgemachter Chemotherapie und antihormoneller Therapie schwanger werden und Kinder bekommen.
Mhm. Ja,
genau.
Sie schlafen, gibt's dann auch aber sie sind nicht im ewigen Schlaf.
Nein, nicht im ewigen Schlaf, genau. Da gibt es dann auch spezielle Zentren für, die einem da dann Details zu sagen können und auch begleiten können, wenn man Kinderwunsch hat und wirklich einmal die Eierstöcke zum Schlafen schickt, um später dann den Kinderwunsch weiter zu bearbeiten.
Das sind doch gute Nachrichten, obwohl man ja ganz klar sagen muss, die Wechseljahresbeschwerden und auch die Nebenwirkungen der antihormonellen Therapie im Generellen, die haben es ja schon ganz schön in sich. Ne? Also wenn man das jetzt weiß und sagt, okay, das steht mir jetzt bevor, da würde ich mich natürlich fragen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich das überhaupt? Gibt es Möglichkeiten zu sagen, ich möchte mich jetzt körperlich oder auch vielleicht seelisch darauf vorbereiten, diese Therapie, diesen Therapieansatz zu verfolgen?
Zum einen gibt es ja Indikationen für bestimmte Medikamente. Das heißt, dass man zum Beispiel bei der Therapieauswahl eben auch die Kontraindikationen betrachtet. Das heißt, die Fälle, wo man sagt, das Medikament wäre hier ungünstig. Zum Beispiel beim Tamoxifen ist es so, dass wenn man im Vorfeld, das hatte Agnes eben auch schon angesprochen, schon mal eine Embolie hatte oder eine Thrombose, dass man dann gut überlegen muss, ob diese Therapie so eingesetzt werden kann. Dann ist es so, dass vor Therapiebeginn mit Tamoxifen eigentlich es sinnvoll ist, einmal zum Augenarzt zu gehen und zu gucken, ob die Augen in Ordnung sind. Es kann als Nebenwirkung an eine Sehverschlechterung eintreten. Es ist nicht so, dass die Augen direkt geschädigt werden, sondern es ist einfach so, dass viele Patienten sagen, irgendwie brauche ich jetzt eine stärkere Brille. Dass also sich da was verändert. Und das hat letztlich auch wieder mit den Hormonen und der Hormonwirkung zu tun. Sodass es sinnvoll ist, einmal vorher zum Augenarzt zu gehen und einen Check zu machen, ob die Augen in Ordnung sind. Sollte während der Therapie mit Tamoxifen eine Verschlechterung der Sehfähigkeit subjektiv auftreten, das heißt, man hat das Gefühl, irgendwie sehe ich nicht mehr so gut wie vorher, dass man dann eine Kontrolle macht. Das Gleiche gilt für die Leber und die Leberwerte, dass es sinnvoll ist, während der Therapie die Leberwerte zu kontrollieren, weil auch da wieder hormonell bedingt sich Dinge verändern können. Also die Leberwerte können ansteigen, müssen sie nicht. Es ist auch nur in einzelnen Fällen der Fall, aber es können eben Erhöhungen der Leberwerte auftreten oder auch der Blutfette, was letztlich auch wieder auf den Hormonentzug zurückzuführen ist. Und das sollte man eben ein bisschen im Blick behalten und mit dem Hausarzt besprechen, ob man Kontrollen durchführt. Des Weiteren könnte man, um auf Nummer sicher zu gehen, bezüglich der Gebärmutterschleimhaut, Agnes hatte das vorhin schon angesprochen, einmal im Jahr eine Ultraschallkontrolle von der Scheide aus machen lassen beim Frauenarzt. Für alle Frauen gilt das, die noch eine Gebärmutter haben, weil diese antihormonelle Wirkung von Tamoxifen eben auch an der Gebärmutterschleimhaut aktiv ist und es sein kann, dass sich die Gebärmutterschleimhaut verändert. Oft sind das ganz harmlose Veränderungen, dennoch sollte man sie unter fachärztlichem Blick behalten. Das heißt, die Empfehlung ist, einmal im Jahr eine Kontrolle der Gebärmutterschleimhaut von der Scheide aus. Das sind also Sicherheitsaspekte, die dazu führen, dass man Nebenwirkungen frühzeitig erkennen kann und adäquat darauf reagieren kann. Beim Letrozol oder bei den Aromatasehämmern, dem Anastrozol, ist es so, dass die Nebenwirkungen etwas anders sind. Also das Spektrum ist etwas anders. Ich hatte vorhin ja diese Morgensteifigkeit schon erwähnt und die Muskelschmerzen und Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, das steht da so ein bisschen mehr im Vordergrund. Und es kann auch dazu kommen, dass die Knochendichte geringer wird, was letztlich auch wieder durch den Hormonentzug bedingt ist. Da empfiehlt es sich, dass man vor der Einnahme dieser Aromatasehämmer eine Knochendichtemessung durchführt. Das wird auch oft von den Tumorzentren empfohlen oder von den Fachärzten. Ein sogenanntes DXA-Scan, eine Knochendichtemessung, die dazu führt, dass man sagen kann, sind die Knochen alle in Ordnung? Oder gibt es eine leichte Ausdünnung, die vielleicht nicht altersentsprechend ist, sondern etwas mehr, muss man das im Blick behalten. Und dann könnte man, es wird dann auch individuell empfohlen von dem Befunder der Knochendichtemessung, eine Empfehlung ausgesprochen hinsichtlich, dass man Vitamin D nimmt, dass man eventuell Calcium nimmt, dass man eventuell sogar einen Knochenaufbaustoff verordnet. Also dass man da frühzeitig den Veränderungen begegnet und eben auch unter diesem Sicherheitsaspekt der Knochengesundheit frühzeitig auch eine Diagnostik in die Wege leitet.
Genau, und Gerade Christine hatte ja eben schon gesagt, dass Gelenkbeschwerden auftreten können, aber auch Muskelbeschwerden. Ich finde, man kann nicht früh genug anfangen, sich ausgiebig zu bewegen. Denn wenn ich nur auf dem Sofa sitze und mich wenig bewege, wenig Muskeltraining habe, wenig die Gelenke bewegt habe, das schmerzt mehr, als wenn ich schon eine gewisse Übung habe im Bewegen. Wenn ich vorbeugen will, dass Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen kommen, fange ich vorher an.
Ja, und das ist ja nicht nur bei den Wechseljahresbeschwerden. Das hatten wir ja schon in vielen Folgen hier auch bei Hammerstark, wie wichtig Bewegung eigentlich im Alltag ist, aber auch gerade wie positiv Bewegung sich auf die Krebstherapie auswirken kann und Muskelkraft sowieso und ohnehin. Und das ist ja auch was, was einen ein Leben lang begleitet.
Bei der Bewegung geht es eben auch nicht darum, dass man jetzt den Halbmarathon gleich schaffen muss, sondern es geht darum, dass man sich bei jedem Fahrstuhl überlegt, kann ich die Treppe nehmen? Vielleicht abends nochmal einmal um die Reha-Klinik spaziert und nochmal frische Luft schnappt, dass man vielleicht morgens 10 Minuten Gymnastik macht. Das sind auch diese kleinen Einheiten. Ich sage meinen Patienten immer, 10 Minuten Gymnastik am Morgen mal 7 sind 70 Minuten Gymnastik in der Woche.
Richtig.
Das ist aber, wenn man 10 Minuten morgens hat man eigentlich relativ schnell zusammen am offenen Fenster. Und wenn man hört 70 Minuten, dann denkt man, oh, das ist aber richtig viel. Und da ist es eben so, dass diese kleinen Einheiten oft unheimlich viel bringen. Diese paar Übungen, die man jeden Morgen macht, die Morgengymnastik. Oder eben auch die Bewegung, dass man abends nochmal 2 Kilometer geht. Ausdauersport. Der Muskelaufbau ist ja auch wichtig, um dem potenziellen Muskelabbau entgegenzuwirken. Und die Knochengesundheit wird natürlich auch gestärkt durch Bewegung. Das ideale Gerät dafür ist das Trampolin. Trampolinspringen ist eigentlich ganz gesund für die Knochen, weil der Knochen immer einen Reiz bekommt, sich zu stärken. Ist eine Sportart, die jetzt nicht für jeden geeignet ist, aber Bewegung insgesamt kann eben außer der Stärkung des Immunsystems, außer der Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems sich direkt auf Muskeln, Knochen, Gelenke positiv auswirken. Ich empfehle auch immer Licht. Wir leiden hier tendenziell alle unter Vitamin-D-Mangel. Wir untersuchen das auch. Und gerade im Winter ist es wichtig, Bewegung an der frischen Luft. Man sagt, 10 Minuten Hände und Gesicht in der Sonne im Winter würde reichen, ohne Sonnencreme, mit Sonnencreme, weil die Sonnencreme etwas, der Lichtschutzfaktor eben auch dann etwas wegnimmt. Und dadurch wird auch wieder Vitamin D über die Haut produziert und damit auch der Knochen gestärkt. Man kann natürlich auch mit der Ernährung gegensteuern, indem man bestimmte Ernährung meidet und bestimmte Ernährung in seinen Alltag etabliert. Es wird insgesamt empfohlen, wenn man zu Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen neigt, Schweinefleisch zu reduzieren, weil Schweinefleisch Entzündungen tendenziell fördern kann, sondern auf Geflügel auszuweichen oder auf vegetarische Kost. Und es gibt auch antientzündliche Gewürze, die Gelenkbeschwerden auch lindern können. Hier ist eigentlich alles, was auf K beginnt, ganz sinnvoll, wie Kurkuma, Kreuzkümmel, Kümmel, Curry. Und Zimt ist auch ein antientzündliches Gewürz, was ja auch zum Beispiel bei Zimtpflaumen verwendet wird, um eben auch so aggressive Prozesse im Körper abzufedern. Da gibt es ja manchmal auch so Gewürzmischungen. Also Curry ist ja zum Beispiel auch eine Gewürzmischung. Oder der indische Chai ist ja auch eine Gewürzmischung mit verschiedenen Anteilen, die eben sehr förderlich sind, was die Behandlung von Gelenkbeschwerden betrifft. Also die gesunde Ernährung, die kann da schon eine Menge helfen. Antientzündliche Ernährung, mediterrane Ernährung, nicht so viel Fleisch, vor allem nicht so viel Schweinefleisch. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass man nicht ganz akribisch sagt, ich muss mich jetzt immer gesund ernähren, ich darf jetzt gar nichts mehr von dem essen, was ich gerne gegessen habe, sondern nein, wenn man eingeladen ist oder wenn es die Situation einfach so ist, dass man sagt, hier wird gegrillt und das ist alles Schweinefleisch, dann heißt das nicht, dass das alles verboten ist, sondern dass man über die Woche versucht, sich möglichst gesund zu ernähren mit viel Gemüse, eine große Portion Gemüse auf dem Teller. Die Fleischportion sollte klein sein und die Prinzipien der gesunden Ernährung sind ja überall bekannt, dass man da eben den Alkohol reduziert. Der wird ja auch oft mit bestimmten Medikamenten zusammen gar nicht vertragen. Und da eben gegensteuert und auch eine Linderung der Nebenwirkungen dadurch erreichen kann.
Also es ist eine ganze Menge, die man machen kann. Agnes, kannst du da noch was ergänzen?
Ja, genau. Also einmal wollte ich das Thema Bewegung nochmal aufgreifen, was wir jetzt eben wegen der Muskel- und Gelenkbeschwerden so als erstes angesprochen hatten. Mich hat es fasziniert, dass Bewegung wie ein Medikament wirkt. Und zwar wurde das nicht nur so aus, ich sag mal, aus dem Bauch raus als Pi mal Daumen-Empfehlung gegeben, sondern es wurden sogar Untersuchungen, also kleine Studien gemacht, wie Bewegung wirkt. Es wurde eine Gruppe in der Studie beobachtet, die hat sich viel bewegt, und es wurde eine Gruppe beobachtet, die hat nur, ich sag mal, auf dem Sofa gesessen. Und die waren fitter, das wissen wir alle, die waren gesünder, das Herz war gesünder, die Blutwerte waren besser, die hatten auch weniger Rezidive. Ob das jetzt alleine kommt von der geringeren Fettmenge oder von Bewegung machten bessere Durchblutung, schnellere Heilung, man weiß es nicht, aber man hat es wirklich auch beschreiben können, dass Bewegung wirklich wie ein Medikament wirkt. Und deshalb fand ich diese Studie so toll. Und dann hat man gesagt, was muss man denn an Menge machen an Bewegung? In den Leitlinien fürs Mammakarzinom wird dann beschrieben, mindestens dreimal pro Woche moderates Ausdauertraining in Kombination mit kräftigendem Gerätetraining zweimal pro Woche. Das ist so die Idealkombination. Das wollte ich zum Thema Bewegung noch dazu sagen. Und wenn wir noch bei von der Ernährung, von den Aspekten kommen, die Christine eben gesagt hatte, es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Medikament, das auch in den Leitlinien empfohlen wird, das ist kein schulmedizinisches Medikament, aber man hat auch da festgestellt, dass das gegen Gelenkbeschwerden wirkt. Das sind, die Inhaltsstoffe sind rein pflanzlich, das ist Ananas, Papaya und Linse. Und die Linse, die unterstützt die Gelenke in der Vermehrung der Gelenkflüssigkeit. Also das vermindert dann dieses Gefühl, dass man so gerade nach dem Aufwachen Startschwierigkeiten hat, dass die Gelenke sich so staccato-mäßig anfühlen, wenn man sich bewegen möchte. Und die Ananas und die Papaya nehmen die Entzündungen, die über die rund um Gelenke entstehen können, dann raus. Das ist noch eine der Unterstützungsmöglichkeiten bei Gelenk- und Muskelbeschwerden. Begegnet war mir dann auch noch Akupunktur und Akupressur als Unterstützung. Das wollte ich auch noch erwähnen. Ich glaube, da kann man also eine ganze Menge tun.
Ja, das sind ja alles Sachen, die ja im Prinzip erreichbar klingen. Also natürlich hat man diese ganze Vorsorge, ne, mit Abstrichen, mit Knochendichtemessungen, auch mit einem Besuch beim Augenarzt, Überprüfung der Leberwerte und so weiter. Alles Vorbereitung, aber das, was ihr dann sonst genannt habt, die Bewegung, die Ernährung, das wirkte für mich erstmal so erreichbar, auch ein bisschen lecker, finde ich. Also das, was ihr so genannt habt, das sind alles ganz leckere Sachen. Kreuzkümmel, klasse für mexikanische Sachen. Zimt kann man ja jedes Müsli wunderbar toppen. Ananas, Papaya, Linse, das klingt ja erstmal so gut, und das würde für mich ja auch bedeuten, das sind Dinge, die man nicht nur vorbereitend tun kann, sondern das sind eigentlich, so kann man vielleicht auch diese Nebenwirkungen durch die Antihormontherapie begleiten und so ein bisschen eindämmen und gedämpft halten, oder?
Genau, das wird da mit vielen von den eben genannten Maßnahmen wirklich gut erreicht.
Und das ist ja gut für jemanden, wenn man weiß, okay, ich habe Beschwerden, ich kann aber da und da damit gegensteuern, ich kann das auch in meinen Alltag integrieren. Christine hat es so schön gesagt, das ist aber kein Verbot. Es wird nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf jemanden gezeigt, nur weil man einmal Schweinefleisch gegessen hat, sondern es geht eigentlich wirklich darum, wie kann man das unterstützen, was kann man tun, damit diese Nebenwirkungen eben nicht so ausgeprägt sind.
Wir hatten noch das Thema Hitzewallungen und was wir alles tun können, da gibt es noch eine ganze Menge zu sagen. Und Hitzewallungen sind auch eins der großen Themen, was die Frauen dann umtreibt, dass die Therapie wieder abzusetzen. Wie kommen die Hitzewallungen zustande? Was macht der Hormonentzug? Das ist unser Wärmezentrum im Gehirn. Das wird durch den Hormonentzug irritiert. Das Wärmezentrum meint dann, es muss die Blutgefäße weit machen. Das heißt, es wird schwallartig der Botenstoff ausgeschüttet, dass alle Blutgefäße in der Haut weit werden. Und diese stärkere Durchblutung von der Haut macht das Gefühl von Hitze, so dass dann auch die Schweißperlen beispielsweise auf die Stirn oder an sonstigen Hautstellen austreten. Das kann ich durch den Hormonentzug natürlich fördern oder es würde erreicht werden, indem ich von Natur aus in die Wechseljahre komme. Und jetzt ist wieder die große Frage, was kann ich von naturheilkundlichen Seite aus dagegen tun? Das eine wäre zum Beispiel, Salbei-Produkte werden empfohlen. Salbei in Form von Tee. Oder es gibt Salbei, wer den Geschmack nicht mag, auch in Form von Kapseln, dass man die schlucken kann. Da haben sehr viele Hilfe durch, ich hatte jetzt auch mal den Tipp gehört, lieber frischen Salbei, also sich eine Pflanze in den Garten pflanzen, frischen Salbei, dann sofort aufgießen, schmeckt vielleicht etwas besser. Dann ist auch das Zwiebelprinzip, also nicht Zwiebeln essen, sondern sich wie eine Zwiebel anziehen, ist jetzt gemeint. Mhm. Das Zwiebelprinzip gut. Also wenn ich zum Beispiel eine Jacke habe, einen Reißverschluss, den ich aufmachen kann, die Jacke ausziehen, habe die nächste Schicht drunter, so dass ich mich da schichtweise ausziehen kann und nicht gerade einen dicken Pullover, den ich noch umständlich über den Kopf ziehen muss. Im Extremfall, wenn das sehr, sehr stark ist mit dem Schwitzen, auch Ersatzwäsche dabei zu haben, wenn man irgendwo ist und nicht in den nassen Kleidungsstücken nachher sitzen möchte. Für nachts, viele Hitzewallungen kommen nachts, gerade so in der zweiten Nachthälfte, meint das Wärmezentrum, es muss jetzt arbeiten. Auch da ist das Zwiebelprinzip eine Idee, nämlich man kann verschiedene Decken übereinander legen. Und wenn man sich dann durch eine Hitzewallung so warm fühlt, die Decken schichtweise wegwerfen, also dann zur Seite schieben im Halbschlaf oder wenn man wach ist und dann halt gucken, wie viel Decke brauche ich noch, um mich nicht ganz kalt zu fühlen und wie dünn kann die Decke sein, dass die Wärme trotzdem abgegeben wird. So, dann möchte ich da auch nochmal sagen, dass Sport positive Effekte hat, auch auf die Wärmeregulation. Also Sport wirkt überall, das sagen wir jetzt. Sagen wir jetzt mehrfach und nicht nur, weil wir aus einer Reha-Klinik kommen, das ist einfach so.
Ja.
Hilft da auch gegen Verstimmungen zum Beispiel, unterstützend Yoga, also Mind-Body-Medizin als Ansätze, um die Hitzewallungen zu beeinflussen. Und die Ernährung, da kann Christine wieder was zu sagen, Ernährung als die Möglichkeit, dass man da auch noch was beeinflussen kann.
Ja, also Ingwer fördert tatsächlich Hitze. Wobei Ingwer ja sehr gesund ist und das Immunsystem stimuliert, aber es fördert eben auch die Hitze. Das heißt, wenn man jetzt Schlafstörungen hat aufgrund von Hitzewallung, muss man einfach wissen, dass das sozusagen ein bisschen kontraproduktiv sein kann. Den Salbei-Tee hattest du ja schon erwähnt. Und insgesamt ist es eben so, dass diese ballaststoffreiche Ernährung eigentlich Hitzewallung eher mindert. Also durch eine ballaststoffreiche Ernährung wird der Östrogenspiegel tendenziell gesenkt. Im Übrigen auch der Blutzucker, was ja auch ein positiver Effekt ist und auch das Cholesterin. Das ist auch eine gewünschte Wirkung und von daher eben die ballaststoffreiche Ernährung eher gegen Hitzewallungen hilft. Was Hitzewallungen fördert, ist klar, Kaffee zum Beispiel treibt, ne? Das weiß man, oder eine heiße Hühnersuppe. Und von daher ist eben das etwas lauwarme Essen dann etwas besser. Also letztlich die mediterrane Ernährung, die Italiener essen ja auch lauwarm und nicht heiß. Und eben auch die Verteilung auf mehrere Mahlzeiten, nicht? Dass man nicht so eine Riesenmahlzeit isst und dann die Hitzewallungen ausgelöst werden durch die Blutzuckersteigerung. Das sind eigentlich so die Eckpunkte.
Ja. Es gibt noch medikamentöse Ansätze, wenn das alles, was wir bis jetzt genannt hatten, nicht so richtig greift, also wenn die Naturheilkunde nicht hilft. Es gibt ein Medikament, das, es kommen wieder komplizierte Namen, die sind aber immer kompliziert, die von den neueren Medikamenten. Genau, der Inhaltsstoff Fezolinetant, Handelsname Veoza mit V geschrieben. Da hatte man das erste Medikament, das am Wärmezentrum ansetzt und die Hitzewallungen vermindert hat. Man hat aber noch keine ausreichende Sicherheit, ob das bei onkologischen Erkrankungen genehmigt werden kann. Dann seit November bei Hitzewallungen aber zugelassen, auch wieder Klammer auf, noch nicht bei onkologischen Erkrankungen, Klammer zu. Jetzt kommt der nächste Name. Inhaltsstoff ist Elinzanetant. Handelsname wird sein Lynkuet. Ganz kompliziert. Ja, genau. Also auch dort, es gibt eine große Diskussion, ob das zugelassen werden kann für onkologisch Erkrankte. Es ist bereits zugelassen zur Reduktion von Hitzewallungen. Das macht es super. Zu 50% sind die weniger. Die Schlafqualität wird auch verbessert. Und wir hoffen, dass das dann irgendwann auch für onkologische Patienten sicher genug bestätigt wird. Das sind die medikamentösen Ansätze, außer, also das waren die neueren, und es gibt schon ältere medikamentöse Ansätze, das sind Psychopharmaka, die interessanterweise, ich sag mal, dem Gehirn vorgaukeln, es gibt keinen Östrogenmangel, musste jetzt nicht drauf reagieren, so ungefähr wirkt das. Aber ich mache um die ganzen Medikamente die Klammer, wollen wir es erstmal natürlich versuchen. Deshalb habe ich das jetzt erst zum Schluss erwähnt.
Du hattest ja auch eben noch gesagt, Agnes, dass die Verstimmungen durch Sport gelindert werden. Das ist ja tatsächlich so, dass Sport ein Antidepressivum ist. Gerade für Patienten, die eben aufgrund ihrer Erkrankung, aufgrund dessen, was sie durchgemacht haben und aufgrund der antihormonellen Therapie, da kommen ja mehrere Dinge zusammen, depressive Verstimmungen erleben. Erschöpfung, also auch eine mentale Erschöpfung. Ein Antidepressivum ist tatsächlich Bewegung und auch da wieder die kleinen Schritte helfen. Nicht? Es muss nicht die wahnsinnssportliche Aktion sein, sondern es reichen wirklich Spaziergänge, Radfahren, Ausdauersport, ein bisschen Kraftsport ist auch immer gut, also um die Muskeln aufzubauen, den Rücken zu stärken. Und das ist definitiv ein Antidepressivum und zwar die regelmäßige Bewegung, du hattest ja die Einheiten genannt und eben auch gerade die Bewegung an der frischen Luft, wo man Licht aufnimmt und die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert wird und das wirkt ja auch lebensverlängernd. Es gibt Untersuchungen, dass eine Witwe, die einen Hund hat, länger lebt, als wenn eine Witwe ohne Hund, weil sie mit diesem Hund zweimal am Tag rausgehen muss. Mhm. Und zwar bei Wind und Wetter und dass sie sich dadurch regelmäßig bewegt. Da sieht man mal, was Bewegung ist wirklich ein Medikament ohne schlechte Nebenwirkungen, sondern es hat nur positive Wirkungen, was so ein Medikament Bewegung auslösen kann.
Und die Gesellschaft des Hundes wirkt sich auch noch positiv genau aus.
Wahnsinn, was Bewegung alles kann, ne?
Ja, absolut. Allerdings, und das habt ihr ja auch schon gesagt, gibt es doch auch Fälle, die mit sehr, sehr starken Nebenwirkungen zu kämpfen haben, die dann vielleicht einfach gar nicht mehr klarkommen. Muss man das einfach über sich ergehen lassen, die 5 Jahre, oder kann ich zum Arzt gehen und mir helfen lassen?
Als erstes würde man versuchen, das Medikament zu einem anderen Zeitpunkt zu nehmen. Das heißt, wenn man es vielleicht abends genommen hat, dann nimmt man es morgens. Okay. Das wäre so der erste Schritt, um zu gucken, ob dann die Nebenwirkungen vielleicht weniger sind.
Macht man das selbstständig oder macht man das auch mit dem Arzt zusammen?
Das macht man mit dem Arzt zusammen. Ja. Es gibt in Einzelfällen auch die Möglichkeit, dass, wenn zu Beginn der Behandlung Nebenwirkungen auftreten, dass die Ärztin oder der Arzt sagt, wir setzen das jetzt mal 2 Wochen ab und dann setzen wir es wieder an. Mhm. Und manchmal ist es so, dass der Körper sich dann dran gewöhnt hat. Das ist sicherlich nicht konform der Leitlinie, sondern das wäre dann individuell. Manchmal ist es aber so, dass der Körper sich dann dran gewöhnt hat und nach den 2 Wochen, also man würde es jetzt nicht über Monate absetzen, sondern nur wirklich einen kurzen Zeitraum, ist die Situation anders und man sagt, jetzt geht es, jetzt kann ich es nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit wäre, den Hersteller zu wechseln. Manchmal ist die Zusammensetzung ein ganz bisschen unterschiedlich und mit einem anderen Hersteller desselben, also des gleichen Präparates, würde man weniger Nebenwirkungen haben. Das wäre dann also der nächste Schritt. Und wenn auch das nicht zum Erfolg führt, wäre dann eigentlich der Schritt zu überlegen, ob man in eine andere Stoffgruppe wechselt. Das würde man dann mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt besprechen und die nehmen dann auch gegebenenfalls Kontakt zum Tumorzentrum auf. Dass da nochmal geklärt wird, ein alternatives Medikament wäre von der Wirksamkeit auch geeignet. Oder was wäre der Vorschlag des Brustzentrums? Manchmal schicken dann die Frauenärzte einen auch nochmal ins Brustzentrum, um einmal sicherzugehen, dass die Expertenkommission sagt, das Medikament können wir ändern. Bezüglich der Dosierung ist es so, dass eigentlich die Dosierung ja vorgegeben ist. In Einzelfällen und individuell besprochen gibt es auch mal die Möglichkeit, die Dosis geringer zu wählen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, ob eine Patientin vielleicht 1,50 Meter groß ist und nur 45 Kilo wiegt und einfach von ihrem Habitus her eben einfach schmaler ist. Das sind individuelle Entscheidungen, die man mit der Patientin seitens des Facharztes treffen kann. Wenn die Alternative wäre zu sagen, wir müssen ganz drauf verzichten, dann wäre es immer noch besser, weniger von dem Medikament zu nehmen, als es gar nicht zu nehmen. Wird individuell besprochen, das macht die Patientin nicht eigenmächtig, sondern das wird dann mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin besprochen. Das wären also Möglichkeiten der Vorgehensweise bei Unverträglichkeit.
Das heißt, wir können das so zusammenfassen. Erstmal ist es so, dass die meisten Patientinnen dann wirklich unter der Nebenwirkung der Hitzewallungen leiden bei der antihormonellen Therapie. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, die ihr jetzt aufgeführt habt, dem Ganzen gegenzuwirken. Und wenn ich da dann wirklich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich mit dem Arzt besprechen, ob ich das Medikament vielleicht reduziere, ob ich den Hersteller wechsle, ob eben die Gynäkologin, der Gynäkologe nochmal Kontakt mit dem Tumorzentrum aufnimmt. Das sind dann quasi die verschiedenen Schritte, die man einleiten kann, um eben mit dieser antihormonellen Therapie auch leben zu können. Und da ist dann wahrscheinlich euer großer Aufruf, immer gerne alles mit dem Arzt besprechen, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, egal was man tut.
Genau.
Auch sie nicken beide und strahlen.
Genau.
Wenn ich jetzt neben dem Ganzen, was ihr mir jetzt schon erklärt habt, trotzdem sage, ich habe noch nicht genug, ich möchte weiterlesen, ich möchte noch mehr Informationen, wohin kann ich mich bei Fragen wenden, außer an meinen Arzt, und wo erhalte ich verlässliche Informationen? Das ist ja heutzutage immer so ein bisschen das Thema. Wo sind verlässliche Quellen?
Es gibt einmal von der Deutschen Krebsgesellschaft eine Patientenleitlinie. Da werden eben auch die sogenannten supportiven Therapien, das sind die Therapien, die wir jetzt eben besprochen haben, die man eben selber machen kann, besprochen. Und da können die Patienten das nachlesen.
Okay. Genau. Dann gibt es die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Leitlinie Mama. Das ist auch patientenverständlich geschildert zu verschiedenen Themen, unter anderem auch zu diesen Themen Komplementärmedizin und gynäkologische Probleme.
Ja, wir haben ja sogar schon eine Podcast-Folge zum Thema Supportivtherapie aufgenommen, weil das ja auch einfach immer wichtiger wird und Patienten natürlich sehr wissbegierig sind. Was können wir denn tun? Gerade in der Onkologie, das sagt ihr ja selbst, Patienten möchten ja an sich arbeiten und möchten ja Wege für sich finden, Nebenwirkungen zu lindern und wieder zu Kräften zu kommen und letztendlich auch ihre Lebensqualität zu verbessern. Von daher auch das natürlich nochmal als Tipp. Auch diese Podcast-Folge könnt ihr euch anhören, genauso wie die ganzen Podcast-Folgen zu gesunder Ernährung und Bewegung. Das haben wir jetzt heute schon so oft gesagt. Das werfe ich jetzt nochmal in den Raum.
Wo man sich noch informieren kann, wäre noch sehr bekannt die Pink-App. Die ist über ein Rezept vom Arzt zu bekommen. Dann möchte ich erwähnen, sehr sortiert ist auch Mama-Zone, also nicht Amazone, sondern Mama-Zone.
Immer mit dem Doppel-M in der Mitte wahrscheinlich?
Genau. Mhm. Mama-Zone ist mit 2 M in der Mitte. Und dann hatte Christine noch 2, ne?
Es ist jetzt gerade neu rausgekommen von Mama Mia, auch im Internet, die Information über die supportive Therapie. Und zur Selbstuntersuchung der Brust gibt es auch noch eine Internetadresse www.mamacare.de. Da kann man Kurse buchen, wo an die Brustuntersuchung ganz genau dargestellt wird zur Brustselbstuntersuchung.
Das schreiben wir euch auch natürlich immer, wie immer, alles nochmal in die Shownotes, damit ihr direkt auf die Links draufklicken könnt. Und jetzt bin ich wieder die, die flext und sagt, über die Selbstuntersuchung der Brust haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Auch die verlinken wir euch natürlich. Es ist schön zu sehen, wie sehr die Podcast-Folgen langsam ineinander eingreifen und man sich wirklich ganz breit informieren kann zu verschiedenen Themen. Und da habt ihr heute wirklich euren Löwenanteil dazu beigetragen. Agnes, du schaust schon ein bisschen erleichtert, aber auch ein bisschen erschöpft.
Ja, ich freue mich jetzt richtig, dass wir das jetzt auch sozusagen in Sprachform gebracht haben, auf was wir uns vorbereitet haben.
Ich freue mich auch und ich glaube, dass ihr bereit seid, wenn Hörerinnen jetzt sagen, boah, ich muss jetzt aber nochmal Agnes oder Christine nochmal direkt was fragen. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail an hammerstark@hammkliniken.de schicken und wir versuchen eure Fragen natürlich so gut es geht zu beantworten. Aber ich glaube auch, dass wir das ganze Thema jetzt erstmal beendet haben und jetzt erstmal durchschnaufen können. Und zur Belohnung für diese wirklich komplexe Folge habe ich auch heute mal wieder eine richtig klassische Hammer-Story. Und zwar eine von der allerschönsten Sorte. Es ist quasi die Fortsetzung der Hammer-Story von Folge 24, Krebs und Sexualität bei Männern, also genau ein anderes Thema. Und jetzt kommen die Hammerstark-Ultra-Fans zum Vorschein, denn die können sich dann vielleicht noch an die Love-Story von Susanne und Stefan erinnern. Die beiden haben sich nämlich 2022 während ihrer onkologischen Reha bei uns in der Hammklinik Nordfriesland kennengelernt, beim abendlichen Billardspiel mit anderen Mitpatienten und wussten da noch nicht, dass dieser Abend ihr Leben verändern sollte. Nur wenige Tage später überreichte Susanne Stefan nämlich ihre Telefonnummer mit der Idee, dass sie sich ja auch nach der Reha vielleicht nochmal auf eine Partie Billard treffen könnten. Aus diesem vielleicht wurde dann aber doch schnell mehr. 3 Treffen in der Region, viele Telefonate und bald regelmäßige Besuche. Der Kontakt wurde enger und keine 3 Monate später zog Susanne tatsächlich von Lage zu Stefan nach Coesfeld. 2023 fand sie dort nicht nur einen neuen Job, sondern gemeinsam mit Stefan auch einen neuen Alltag. Private Dinge waren geklärt, Urlaube wurden geplant, es schien, als würde alles seinen Weg gehen. Doch das Leben hatte noch ein paar Herausforderungen im Gepäck. Gesundheitliche Rückschläge, engmaschige Kontrollen und auch private Tiefpunkte, die die beiden fast auseinandergerissen hätten. Doch Susanne und Stefan haben sich nie aufgegeben. Und jetzt gibt es hammerstarke News. Am 4. Mai 2024 gab es am Strand von Scharbeutz einen Antrag von Stefan an Susanne. Und sie sagte natürlich ja. Trotz aller Höhen und Tiefen entschieden sich die beiden füreinander und für ein gemeinsames Leben. Und im Juli 2025 war es dann endlich soweit. Susanne und Stefan haben auf dem Standesamt geheiratet und kamen dann anschließend für ein ganz besonderes Fotoshooting zurück zu uns in die Hammklinik Nordfriesland nach St. Peter-Ording. Und am Billardtisch, wo einst alles begann, da wurden dann diese Erinnerungen festgehalten. Und die bleiben jetzt für die beiden ein Leben lang. Es ist eine Liebesgeschichte, die bei uns in der Klinik begann und nun mit einem Eheversprechen ein neues Kapitel schreibt. Wir freuen uns alle riesig und sagen von ganzem Herzen alles Gute für euren gemeinsamen Weg. Ihr seid wirklich hammerstark. Schöne Geschichte, oder?
Das ist wirklich eine super Geschichte.
Ja, finde ich auch. Die beiden haben uns sogar ihre Hochzeitsfotos zugeschickt, die dürfen wir auch veröffentlichen. Haben wir auch schon auf unserem Hammkliniken-Kanal. Die sind einfach zuckersüß. Und damit würde ich sagen, das ist so ein gutes Gefühl, mit dem wir jetzt rausgehen, sind wir wirklich am Ende angekommen. Ich danke euch beiden noch einmal für eure Zeit, die ihr euch auch jetzt genommen habt. Ich weiß, ihr habt euch wirklich viel Zeit für die Vorbereitung genommen. Es hat sich gelohnt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt.
Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, Cindy. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke, Cindy. Hat Spaß gemacht. Und ich denke, wir konnten das ein oder andere platzieren, um den Hörerinnen klar zu machen, dass man immer selber etwas tun kann und dass es immer Grund zur Zuversicht gibt.
Das stimmt. Also dann, macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi.
Tschüss.